Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem bissigen Radsport-Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, kein Geplänkel, direkt rein. Ich frage auch nicht, ob du das Intro erklärst, weil du hast angekündigt, es wird sich im Laufe des Podcasts aufklären.
Ich wollte nur fragen, warum du jetzt immer mich die Intros sprechen lässt.
Du hast gesagt, du würdest gerne eine sprechen und dann, wie man angefangen hat, ist mir selber eingefallen, dass es eigentlich eh dran gewesen wäre, aber mir wäre eh keins eingefallen.
Wir sind stehen geblieben bei unserer Folge 3 zum Transcontinental Race, kurz vor Parcours in Sarajevo. Das ist der zweite Parcours, beginnt oben am Berg auf Asphalt. Es ist der Skiort Igman bzw. Belasnica. Übrigens, da bin ich im Training gewesen und da gibt's, ich glaube, es ist was ein bisschen berühmt, so ein Dark Place irgendwie, so ein Lost Place.
Die Bobbahn?
Wahrscheinlich, die habe ich aber nicht gesehen, aber es gibt so ein komplett verfallenes Hotel.
Okay.
Das nein. Haben sie für die Spiele 84 gebaut, seitdem scheinbar außer Betrieb. Es ist so halb eingestürzt, es steht noch teilweise, es ist so mit Graffitis total bunt bemalt, es ist wirklich cool zum Anschauen, gleichzeitig ein bisschen ungeheuerlich.
Okay, ich kenne nur die Fotos von der Bobbahn und von der Skisprungschanze in Sarajevo, die sind auch nicht sehr nachhaltig genutzt worden, wenn man das so sagen kann.
Ja, und es ist ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn man dort oben ist. Also, ich glaube, das sind generell Skigebiete im Sommer. Du siehst halt einfach die Löcher im Wald und die gerodeten Streifen, wo im Winter natürlich super schön alles in Weiß erstrahlt oder so, aber im Sommer hat es ein bisschen was Düsteres.
Ich habe auf meiner Transalp einmal in Santa Catarina am Fuße des Gavia-Passes geschlafen, in so einem riesen Hotel. Es hat sicher 300-400 Zimmer, eine riesen Hotelburg, und ich war im Sommer einfach der einzige Gast und es war so gruselig, ich habe so Angst gehabt.
Ja, und dann kommt wahrscheinlich nur dazu, dass irgendwie von 10 Hotels 9 sowieso zu
sind. Es war stockfinster.
Ein bisschen wie eine Geisterstadt.
Ja.
Ja, und ein bisschen so ist es dort oben auch. Es ist zwar, es wird gebaut, es ist ein Fußballplatz, es ist ein Basketballplatz, es ist, glaube ich, so ein Pumptrack oder so eine Radlstrecken, BMX-Strecken oder so, aber halt wenig los. Und was ich aber zum Beispiel mir schon angeschaut habe, es gibt oben Toiletthäuschen, wo man wirklich Schlafpause machen könnte. Also da gibt's fließend Wasser, du bist gut geschützt, und da habe ich mir gedacht, okay, mein Plan ist, ich bin da jetzt den Berg recht solide raufgefahren, ich habe genug Proviant an Bord, ich brauche oben nicht irgendwo was einkaufen, weil ich weiß nämlich gar nicht, ob im Sommer alle Geschäfte offen haben, glaube nämlich nicht. Das habe ich bei meiner Trainingstour vergessen, genau zu recherchieren oder anzuschauen. Und mein Plan war jetzt sofort in den Parcours reinfahren und dann quasi am Ende des Parcours umzudrehen, die fast gleiche Strecke retour zu fahren und dann dort oben hoffentlich gegen Mitternacht oder so zu schlafen. So war der Plan, und den habe ich zu einem großen Teil auch so umgesetzt.
Was war das Kriterium am Parcours? Die sind ja beim TCR immer ein bisschen speziell.
Ja, das war der erste Parcours und das bedeutet wirklich nichts Gutes, der vom TCR offiziell als ordentlich herausfordernder Offroad-Parcours beschrieben wird. Und wenn irgendwas total easy und unscheinbar beschrieben ist, dann weißt du, okay, das wird kritisch. Und wenn schon was als wirklich schwierig beschrieben wird, dann weißt du, das ist eigentlich unfahrbar. Und genauso war es dann auch, weil ich bin es im Training auch schon mal gefahren und ich habe gewusst, dass es unfahrbar ist. Das heißt, die Überraschung war nicht so groß. Oder war gar nicht groß, aber es ist dann trotzdem immer wieder ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Du weißt, du fährst jetzt irgendwie ganz hoch nach oben, hast dort oben keinen Empfang, es wird kein Funknetz geben, du passt noch besser auf, weil wenn irgendwo sein sollte, wirst du wahrscheinlich nicht anrufen können und irgendwo Hilfe organisieren. Das heißt, du bist wirklich komplett auf dich allein gestellt, und ich bin da immer dann sehr, sehr demütig, wenn ich weiß, ich komme in so eine Region.
Es war Gravel-Parcours, mehr oder weniger Gravel, aber parallel zu einer recht gut ausgebauten asphaltierten Straße, oder?
Genau, es hat weiter unten einige Straßen gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie asphaltiert die alle waren, aber man kommt halt auf diesen Skiort von verschiedenen Richtungen nach oben und dann fährt man quasi so, wahrscheinlich so ähnlich wie du beim Three Peaks, irgendwie, vielleicht quert man eine Piste, ich bin mir nicht sicher, zumindest hat es den Parcours einmal schon in der ähnlichen Form gegeben. Das war 2018 oder 16 beim Transcontinental, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls, dort müssen wir quasi die Gipfelstraße zum Bielasnitzer Gipfel rauffahren. Das war so eine Serpentinenstraße auf Schotter, die gleiche Serpentinenstraße wieder nach unten. Und wir haben jetzt quasi den ersten Teil gleich gehabt, bis zu der Abzweigung, wo man dann rechts auf den Gipfel rauffährt und wir sind dann links weitergefahren auf so ein Hochplateau.
Und der Parcours endet einfach im Nirgendwo?
Ja, so ungefähr. Und ich würde aber gern als Einstimmung auf das Ganze nochmal kurz was vorspielen, was ich kurz vor dem Parcours aufgenommen habe. Und es ist auch vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick auf die letzte Episode, falls man mittlerweile 3 oder 4 Tage unseren Rhythmus sich nicht mehr ganz so gut erinnern kann, weil man vielleicht gerade, weiß ich nicht, beim Horten in der Wahltraining im Podcast gehört hat.
Grüß euch. Ich befürchte, die Nachricht wird nie ankommen, weil da ist echt nur vereinzelt, nur in die großen Städte quasi Empfang. Aber ich schicke es trotzdem. Und zwar folgende Situation. Ich fahre jetzt da den Hügel auf zum Wierlaschnitzer Skiort. Und die Olympischen Spiele waren 84. Da geht der Parcours los. Das da oben schaut aus wie, weiß ich nicht, Obertauern oder Ischgl im Sommer, also viel leere Skihotels. Wintersportort. Das heißt, einkaufen wird da oben auch nicht viel möglich sein. Ich bin jetzt ein bisschen angebockt mit Essen, damit ich im Parcours noch schaffe, hoffentlich bei Helligkeit. Dann werde ich umdrehen, den Asphaltteil vom Parcours zurückfahren. Nicht identisch, weil die Schotterpassage natürlich vorher nicht zurück. Und dann ist da oben echt Pampa. Irgendwie so eine Mischung aus einsamer Berglandschaft und ein paar Bergdörfer, halt ein paar Bauern, aber sonst ist dort nichts. Da werde ich wahrscheinlich im Freien irgendwo pennen. Für das bin ich vorbereitet. Und was auch interessant ist zum Zuschauen, da werden sicher jetzt viele Routen, also es gibt 2 Varianten. Entweder ein Parcours retour auf Asphalt oder unten am Südende waagrecht Richtung Osten in die Stadt Kalinovik. Das ist aber 30 Kilometer Schotterstraßen und ob man das gut oder schlecht fährt, ob man das ein Vorteil ist oder ein Nachteil, es ist jedenfalls kürzer, aber möglicherweise auch langsamer. Ihr wisst, ich fahre retour, der Robin wird vermutlich in Schotter fahren und dann schauen wir mal. Jedenfalls, ich fahre jetzt in das Funkloch rein, es läuft alles gut, wir hören uns.
Da lasst mir den Riesenbild abmachen zu dem Parcours und dann erzählst du es einfach so im Einspieler. Aber passt eh, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es gibt die Variante vom Parcours, vom Ende über eine 30 Kilometer Schotterpassage zurück und Anführungszeichen auf die Route zu kommen oder umzudrehen und auf einer mehr oder weniger parallel verlaufenden Straße vom Parcours zurück zum Startpunkt zu fahren.
Ich finde es immer ganz spannend, wie viele sich so entscheiden oder anders entscheiden. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke, voriges Jahr beim letzten Parcours von Meteora Richtung Ziel, da habe ich mir gedacht, ich bin extrem arg, weil ich quasi oben umdrehe und den Anstieg wieder nach unten fahre und dann einen ziemlich großen Umweg entlang der griechischen Küste fahre. Aber das haben fast alle gemacht. Fast alle haben das Gleiche gemacht und haben einen Umweg in Kauf genommen. Und da ist zum Beispiel so gewesen, ich habe mir gedacht, werden sicher viele umdrehen und den Parcours wieder nach Norden quasi zurückfahren, um sich 30 Kilometer Schotter zu ersparen. Ich meine, das ist nicht ein kleines Stückel, wo man sagt, okay, da beiß ich kurz durch, sondern das ist 30 Kilometer, da bist du ewig unterwegs. Und ich finde ja, so lange Zeit auf Schotter fahren, das, wenn es gleich schnell ist oder wenn es 20 Minuten schneller ist, würde ich es trotzdem nicht machen, weil du kannst auf die 30 Kilometer nicht regenerieren, du kannst bergab nicht rollen lassen, du kannst nicht essen, trinken währenddessen, du kannst es nicht genießen, dir schlafen die Finger ein, es entstehen vielleicht mehr Sitzprobleme, abgesehen davon, dass es für die Reifen nicht optimal ist. Aber in dem Fall haben sehr, sehr viele oder der absolute Großteil die kurze Version über den Schotter dann schlussendlich genommen. Also ich verstehe es, aber ich finde es lustig, warum manchmal der Großteil der Herde quasi den Umweg fährt und manchmal der Großteil der Herde die Abkürzung. Da gibt es anscheinend so eine Schwarmintelligenz oder so. Echt witzig.
Da bist ziemlich allein da gestanden, aber du hast natürlich gewusst, im Skiort gibt es so Einzelwaschkabinen, würde ich es fast nennen. Oder kleine Klohäuschen, die perfekt geeignet werden für eine Schlafpause.
Genau, weil ich mir zuerst einmal gedacht, okay, jetzt zuerst einmal den Parcours schaffen. Das ist einmal ein ordentlicher Anstieg, ziemlich hoch nach oben. Ich weiß jetzt nicht genau auswendig, wie viele Höhenmeter, man kann es auf Komoot auch nachschauen. Und dann ist das letzte Stück wahrscheinlich zum Schieben vom Parcours, weil das ist einfach 30% steil, große Felstrümmer, das ist unmöglich zum Fahren. Und da habe ich von vornherein gewusst, das ist definitiv zum Schieben, da wird kein Mensch fahren können, auch nicht die Besten. Und ich bin aber insgesamt, glaube ich, 2-3 Mal abgestiegen und habe dann mit mir selbst irgendwie einen ziemlichen Spaß gehabt, weil es war dann auch Interviewzeit, also vom Transcontinental ist das Podcast-Team beziehungsweise die Emma da gewesen, die Podcast gemacht hat und hat mich dann quasi da kurz befragt, wie es mir geht und das, bevor ich dir jetzt wieder was erzählen lasse und dann kommt der Einspieler dazu, spüle ich jetzt gleich ab.
Das ist übrigens das einzige Medienteam, das mit den Athleten und Athletinnen sprechen darf unterwegs.
Ganz genau, ja. Es sind auch so, wenn es gibt halt, glaube ich, 2 Autos von der Rennleitung offiziell. Und auch die Fotografen reden kein Wort mit dir. Die stehen irgendwo, meistens sieht man es gar nicht, ein bisschen so versteckt oder am Straßenrand. Und auch wenn man sie sieht, sie reden nicht mit dir. Wirklich, die halten sich so strikt an das, sie greifen nicht ein in den Rennverlauf und noch viel weniger irgendwie in die Psyche der Teilnehmer. Weil jedes Gespräch ja, baut dich ein bisschen auf, macht dich munter, lenkt dich ab. Das machen sie nicht. Nur beim Podcast gibt's weiß ich nicht, alle 3 Tage haben wir einen Smalltalk für 2 Minuten.
Und wisst ihr, wie ich den Parcours gemacht habe? Zuerst bin ich natürlich mit dem Radl da aufgefahren und dann oben, wo der Shoulder grob geworden ist, weil ich habe richtig viel geschoben. Aber was mit was? Weil mit einer Freude. Weil erstens bringt es nichts, wenn du grantig bist. Und zweitens, wenn man gleich ansteigt und auf Zeiten in der Wiesen irgendwie aufsteigt und schnell Radl schiebt, ist man sicher nichts langsamer. Und es passiert kein Sturz, es wird der Reifen nicht hin. Und da bin ich mit stolz geschwellter Brust bei der Reporterin und beim Fotografen vorbeigegangen und habe ihnen meine Strategie erklärt, dass schnell schieben besser ist wie langsam fahren. Ein neuer T-Shirt-Spruch.
Klingt so, als hättest du im Winter genauso wie ich für Cyclocross geschaut, weil der Eurosport-Kommentator hat das auch immer gesagt.
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin der Erste, der das sagt. Der war anscheinend nicht so. Nein, aber jetzt ehrlich, ich habe Rennradlschuhe, über das braucht man nicht nochmal reden, weil viele Leute immer sagen, warum nicht Mountainbike-Schuhe. Ich habe eine Spezialanfertigung, die ist super breit und die gibt es für mich nur als Rennrad und ich habe die großen Pedalflächen, die weniger Druckpunkte erzeugen. Und deswegen, du gehst ja nicht dann direkt auf der Schotterstraße dahin, sondern 2 Meter weiter daneben in der Wiese. Und da gehst du halt viel weicher und kannst einfach normal dich fortbewegen. Ich finde wirklich, dass das nicht so blöd ist. Und ich war, also das Video, das ist, glaube ich, eh gepostet auf dem Instagram. Irgendwie muss ich jetzt selber so schmunzeln, weil das strahlt übers ganze Gesicht. Und da bin ich wirklich so erleichtert, dass ich die Passage geschafft habe, ohne Defekt, ohne mir den Reifen kaputt zu machen. Ich bin im ganzen Rennen ohne Defekt unterwegs. Und das macht jetzt mir sehr viel Spaß, ja, genau. Da fällt mir immer ein großer Stein vom Herzen, also ein großer Gravelbrocken.
Jetzt endlich sind wir zurück im Skirat und bei der Schlafpause. Immer noch nicht. Nein, natürlich nicht.
Es passiert noch sehr viel. Die ganze Episode, glaube ich, wird fast noch so weit gehen. Nein, jetzt kommen wir jetzt erstmal zum Checkpoint. Das war wiederum ein Checkpoint abseits vom Parcours. Wiederum habe ich mir das selber eingezeichnet und das war auch wieder so im Hinterkopf. Ich habe gesagt, bitte, bitte nicht dran vorbeifahren, weil du kommst dann vom Parcours weg. Der ist auch recht kurz. Der hat nur 41 Kilometer. Und davon ist eigentlich nur ein Drittel Offroad. Und ja, wenn du dann vom Offroad-Teil auf die Straßen kommst, geht's richtig steil bergab, also so geschätzt 15%, also echt, echt steil. Du fährst sowieso recht vorsichtig und dann weißt du, irgendwo in der Abfahrt kommt eine scharfe Linksabzweigung, wo du ein paar hundert Meter rüberfahren musst zu dem Häuschen. Das war irgendwie so ein Guesthaus oder so eine Hütte oder ein Hostel oder so, wo dann quasi der Checkpoint drinnen ist. Und als ich dann dort war, ich bin natürlich nicht vorbeigefahren, aber ich habe die ganze Zeit nur dran gedacht, bitte, bitte nicht vorbeifahren, sitzt der André Bachmann drinnen. Und immer gedacht, ich bin vor ihm oder ich bin knapp mit ihm irgendwie auf gleicher Höhe. Aber das Tracking ist ja nicht auf Minuten exakt, sondern immer mit 5 Minuten Sprüngen sozusagen. Und immer die ganze Zeit gedacht, er wird mich bald einholen wahrscheinlich, weil er sicher Offroad besser ist wie ich. Aber in Wirklichkeit war er auch vor mir und er ist dann gerade im Checkpoint drinnen gesessen und hat oben gegessen. Also es war 19.45 Uhr. Ich war auf Platz 4 beim Checkpoint, also ich habe ein paar Plätze gut gemacht. Ich war nochmal 6 Stunden hinter dem Robin, ich habe 2 Stunden Zeit gut gemacht und ich habe von Checkpoint 1 bis 2 die beste Zeit gehabt. Also es war vom Thema Aufholjagd und richtiges Renngeschehen ist es super gut gelaufen. Und dann mit dem André kurz geplaudert. Er hat gesagt, er wird jetzt da schlafen gehen, weil es gibt ja dann auf der weiteren Strecke keine Schlafmöglichkeit. Und dann habe ich gedacht, aha, offensichtlich fährt er dann wirklich die Abkürzung auf Schotter, da gibt es nämlich wirklich keine Schlafmöglichkeit. Und anscheinend fährt er nicht, so wie ich, retour zum Skiort, weil dort gibt es sehr wohl Möglichkeiten. Und im Endeffekt völlig egal. Ich habe jetzt dort mir zusammengereimt, welche Route er fahren wird. Aber er hat halt die Strategie gehabt, er isst jetzt was Warmes, er hat Pasta gegessen und sich dann aufs Ohr gehauen und ist dann quasi um Mitternacht oder gesagt, fährt er weiter. Ich bin natürlich sofort weiter, weil mein Plan war ja quasi fix und ja, dann ein paar Minuten später in der Abfahrt hat, wie soll ich sagen, das weitere Drama seinen Lauf genommen.
Vielleicht kannst du uns erzählen, was passiert mit so einer kleinen Handpumpe, die man am Rahmen befestigt hat, die 1990 Kilometer und über 20.000 Höhenmeter mitgenommen wird. Ja, vielleicht erzählst du uns einmal, ob da das Material immer hält, was es verspricht.
Ja, gute Frage. Also, wie du richtig sagst, ich habe jetzt vorher gerade nochmal zusammengerechnet, wie viele Kilometer es auf meiner Route waren bis zum Checkpoint. Also wirklich ziemlich genau der Halfway-Point. Und ja, die Pumpe, ich habe mir... Hast du eigentlich gewusst, dass es total große Unterschiede gibt bei den kleinen Handpumpen, die man sich am Rahmen klemmt?
Ich weiß zumindest die groben Unterschiede. Es gibt welche, die Volumen erzeugen und es gibt welche, die Druck erzeugen.
Aber
und je nachdem, was für Reifen
jede Pumpe lässt Luft ausströmen, oder? Und die Luft erzeugt immer Volumen und Druck. Was ist da genau der Unterschied?
Ja, die mehr Volumen erzeugen, erzeugen wenig Druck, weil sie viel Luft für große, voluminöse Reifen, Mountainbike-Reifen, Gravel-Reifen und klassische Rennradreifen, 23 mm mit 12 Bar, da braucht man eine, die viel Druck erzeugt.
Irgendwie bisher immer gedacht, okay, ein Pumpen ist ja der Pumpen. Ich meine, umso kleiner sie ist, umso leichter und handlicher ist sie und es gehen sowieso alle recht mühsam. Das heißt, du brauchst ewig, bis ein bisschen Druck zustande kommt. Aber ich habe mich heuer mehr damit beschäftigt und ich bin draufgekommen, ich habe mein ganzes Leben noch nicht verstanden, dass es unterschiedliche Pumpen gibt. Und die letzten Jahre habe ich meine gehabt, die halt so einen flexiblen Schlauch gehabt hat. Das heißt, du kannst das Chain am Ventil befestigen und egal wie komisch oder wie schief du die Pumpen haltest, du wirst nie das Ventil abreißen. Super Sache. Aber du musst das schrauben und dann hast du das Problem, dass du vielleicht das Ventil mit rausschraubst. da gibt es einen Trick, Superkleber vorm Start. Mit Superkleber den Ventilkopf einpicken und du wirst es nie mehr rausdrehen, unabsichtlich. Nur ich bin jetzt draufgekommen, es gibt halt, wie du sagst, die einen erzeugen pro Hub doppelt so viel Druck oder dreimal so viel Druck wie die anderen. Das heißt, du musst nicht 100 Mal pumpen, sondern vielleicht 50 Mal oder 30 Mal. Allerdings gehen sie halt nicht bis 12 Bar, sondern nur bis 3, 4, 5 oder 6. Und da haben wir jetzt endlich einmal eine gescheite Pumpen mitgenommen, die nur die Hälfte der Luftstöße braucht. Hat man total taugt, im Training geübt, daheim ein paar Mal aufgepumpt und es war wirklich mit ein paar Mal Pumpen war der Reifen super aufblasen. Aber halt nur so lang, wie beim Rennen feststellen müssen, so lang auch das Ventilköpfchen, also das Gegenstück, diese Gummidichtung in der Pumpe da ist, weil wenn die verloren geht, irgendwo durch schlechte Straßen, Vibrationen, löst sich das Gewinde und es fällt raus und dann bin ich dort gestanden, hab gemerkt, mein Reifen verliert Luft, ich wechsle ihn lieber jetzt gleich, weil es ist ein schleichender Botschen. Das heißt, spätestens in 10 Minuten ist er ganz leer und es war gerade beim Dunkelwerden und dann habe ich gedacht, okay, passt, erster Defekt im Rennen, kein Stress, wechsle ich gleich und dann merke ich halt, mit der Pumpen geht nichts.
Wie lange hast du braucht, um das Problem zu lokalisieren? Oder hast du das eh gleich gemerkt, wenn man es ansteckt und merkt, okay, da fällt das Gummiteil, die Luft geht einfach rechts und links vorbei?
Ja, ich habe es schon gesehen, weil du hast so eine Verschlusskappe oben, damit da kein Schmutz reinkommt und die Verschlussklappe steckt in dem Gummiteil drinnen. Und ich habe gesehen, also als ich zu Pumpen greife, dass die Verschlusskappe offen in der Luft baumelt, weil eben das Gummiteil fehlt und es hat nicht mehr eingerastet quasi. Und dann habe ich schon gedacht, okay, passt, es ist jetzt alles erledigt. Es ist absolut aussichtslos, weil ich bin gar nicht nervös worden oder irgendwie verzweifelt, sondern ich habe ganz klar gedacht, so, okay, Reifen kaputt, Schlauch kaputt, keine Pumpe, wie soll ich Luft aufblasen? Absolut unmöglich. Wo kann ich hingehen, nämlich wirklich gehen, um die Luft aufzupumpen? Ich darf aber keine fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Also eigentlich gibt es eine Möglichkeit und der ist zu Fuß nach Sarajevo auf der Bundesstraße circa 50 Kilometer. Und ich habe echt überlegt, was tue ich jetzt? Ich stehe irgendwo, es kommt da sicher kein Taxi her, ich habe keinen Empfang, mir ein Taxi zu rufen. Es wohnt weit und breit kein Mensch. Ich könnte vielleicht zum Checkpoint zurückgehen, aber ich darf dort auch nicht um Hilfe bitten. Ich muss mir quasi selber helfen. Es sei denn, die einzige Möglichkeit wäre, dass es offiziell beim Checkpoint, nachdem das so was Ähnliches wie ein Mini-Hotel war, dass es dort für die Gäste eine Pumpe gibt, die man benutzen darf. Das hätte ich machen können. Aber ich darf nicht fragen, ob man irgendjemand eine Pumpe borgt oder einen vorbeifahrenden Radlfahrer fragen. Es ist sogar die Rennleitung mit dem Medienteam, die haben dort natürlich ein Foto gemacht. Das Drama ist natürlich super. Es ist der Rennleiter auch drin gesessen, der David. Ich habe ihn gefragt und gesagt, hey, ich kenne die Regeln, ich weiß, ich darf niemanden um Hilfe bitten, aber wäre es theoretisch möglich, wenn ich zurückgehe zum Checkpoint und wenn sie dort eine Pumpe haben, dass sie mir die auspacken und sagen, ja, das geht. Aber das Hotel zum Beispiel oder jemand, ein Mitarbeiter vom Hotel darf nicht irgendwo anders hingehen, mir eine Pumpe besorgen. Das macht er nur für mich, sondern nur, wenn sie dort eine haben, die für alle zugänglich ist.
In der Stadt gibt es so Werkzeugboxen, da sind immer Pumpen dabei. Gibt es wahrscheinlich in den Bergen von Sarajevo nicht?
Aber ja genau, sowas wäre zum Beispiel perfekt. Ne? Das ist so eine Reparaturbox oder so eine Werkzeugbox am Radweg oder so.
Ganz genau, ja.
Das, genau sowas könnte man nutzen, ja.
Aber es ist ein unsupported Rennen und Troubleshooten gehört dazu. Was hast du gemacht? Also jetzt so off the top of my head würde mir einfallen, vom hinigen Schlauch was überschneiden und ums Ventil wickeln oder in die Pumpe reinstopfen und schauen, dass ich irgendwie das dicht bringe. Was hast du versucht?
Ich habe im Endeffekt genau sowas, weil ich mir überlegt habe, okay, nach Sarajevo zu Fuß gehen ist die letzte Option, das kann ich immer noch machen, dann ist das Rennen eh vorbei, dann überlege ich mir wirklich, ob ich aufgib, weil ich weiß nicht, in dem Moment haben wir einfach gedacht, okay, das ist die letzte Option. Zurückgehen zum Checkpoint sind auch mittlerweile 3 oder 4 Kilometer mit einer wüden Steigung, das ist auch nicht ohne. Ich versuche zuerst, solange ich noch ein bisschen Licht habe, einfach was zu basteln. Und ich habe immer so, also ich habe immer mehr mit, als ich eigentlich brauche. Kabelbinder, Klebebandel, Duct Tape, um die Pumpe gewickelt, ironischerweise um die Pumpe. Und da habe ich mir ein Stückchen runtergenommen, habe einmal das Ventil so dick wie möglich gemacht, weil, du musst dir vorstellen, so die Pumpenöffnung war jetzt circa 1 Zentimeter Durchmesser und das Ventil ist halt sehr dünn. Jetzt musst du schauen, dass du das Ventil sehr dick machst oder die Pumpe sehr eng, damit es irgendwie abschließen kann. Und dann hat es tatsächlich irgendwie so funktioniert, dass ich mit viel Klebeband und am Gummiring, der um die neuen Schläuche herum war, quasi das Ventil so dick gemacht habe, dass dann die Pumpe drauf abgeschlossen hat. Und ich habe dann sogar der Rennleitung, weil der David vorher bei mir war, der wird sicher skeptisch sein. Er weiß, welches Problem ich habe und wenn ich dann eine Stunde später weiterfahre, wird er sich vielleicht denken, hey, was hat er jetzt gemacht? Vielleicht war es doch nicht ganz fair. Und die werden dann noch 2, 3 Fotos geschickt von meiner MacGyver-Lösung, dass sie wissen, okay, ich habe das wirklich selbstständig geschafft und bin dann nicht irgendwo, weiß ich nicht, bei anderen Leuten betteln gegangen, ob sie mal Pumpen bohren, weil 1, 2 Bauernhöfe hat es in der Gegend halt als einziges gegeben.
Wie viel Luft hast du reingekriegt? War die Pumpe so wie im Training oder war es dann eher sehr wenig Luft?
Nein, es war schon recht wenig, weil du musst bei jedem Pumpstoß einfach die Pumpen ganz fest an den Schlauch drücken und sobald es ein bisschen abrutscht oder so, geht die Luft wieder daneben. Also da habe ich wirklich, ich war froh, dass ich, keine Ahnung, 1,5, 2 Bar oder so drinnen gehabt habe. Also gerade so, dass man sagt, man kann weiterfahren, ohne gleich einen Durchschlag zu haben. Ja, und also, das ist, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, du weißt halt wirklich, eigentlich ist der Rennen aus, wenn du da jetzt nicht helfen kannst mit den Dingen, die du in deiner Tasche hast und mit deinen Mini-Tools und irgendeinem Klebebandel, eigentlich ist das Rennen im Prinzip vorbei und du hast keine Pumpen, du stehst irgendwo im Nirgendwo, hast einen Botschen und kannst nicht weiterfahren. Es ist schon ein schräger Moment, den man erst so richtig realisiert, wenn man dann wieder unterwegs ist, weil in dem Moment bist du halt so fokussiert, und du hast wirklich nur klaren Kopf bewahren. Du wirst irgendwie nicht nervös oder verzweifelt, weil du weißt, die Emotionen bringen dich nicht weiter. Du bist viel zu irgendwie verängstigt, um krantig oder verärgert zu sein. Du bist völlig klar im Kopf und weißt, ich muss das lösen. Ich löse das jetzt. Ich lasse mir was einfallen. Ganz eine spannende Erfahrung.
Und das Bittere ist ja, weil das wirklich so richtig, es ist ja kein Rahmenbruch oder irgendwas Grobes, was du wirklich nicht weiterfahren kannst, sondern es ist einfach, du kriegst keine Luft in deinen Schlauch rein und du hast eine Pumpe in der Hand. Also das ist ja dann schon nochmal ein extra Frustfaktor.
Ja, es ist so was scheinbar Kleines, das aber so lästig ist, dass du einfach eigentlich keine Möglichkeit hast, es zu reparieren. Ja. Wenn ich da jetzt nicht dieses Klebeband mit dabei habe, dann oder von den Schläuchen des Gummibandels erst weggib und wegschmeiß, um ein Gramm einzusparen, hätte ich mir nicht helfen können. Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich mehr Gepäck mit habe.
Jetzt bist du quasi auf der Felge den Parcours wieder retour gefahren.
Nein, es war immer noch nicht so weit. Weil in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, ich habe jetzt gerade die wildeste Krise, seitdem ich jemals TCR gefahren bin, gemeistert, ist das nächste Malheur passiert. Also wirklich, das war was extrem Ungutes. Und ich spüre da jetzt wieder was vor. Das habe ich dann etwas später aufgenommen. Und dann werde ich noch ein paar Details erzählen.
Euer lieber Jungs und Mädels, die letzte Nacht war ja grandios, Alter. Ich bin irgendwann einmal vor dem Rennen, glaube ich, bei einem Interview gesagt, dass das Rennen schon Rabenfahren ist. Aber in Wirklichkeit ist das ein Problemlöser-Wettbewerb. Also, falls der Papa auch zuhört, ich habe im Originalton gesagt, ein Troubleshooting-Contest. Das tut jetzt ein bisschen weh, Papa seine Ohren, aber das habe ich gesagt. Und gestern hat es mir ein paar Troubles einer befördert, hätte so ein Wahnsinn. Das mit dem Schlauch habe ich eh schon gezeigt und geschickt. Das habe ich dann MacGyver-Style lösen können. Mittlerweile war ich bei der Tankstelle und habe wieder aufblasen auf 4,5 Bar mit dem Autoadapter. Habe einen richtig guten Kaffee gekriegt. Und was bei uns daheim ein Schinkenkäse Sandwich wäre, ist in Bosnien ein Schinken-Prosciutto. Sandwich halt, da haben sie ein bisschen andere Einstellung zum Fleischkonsum, das ist enorm. Und jedenfalls gestern, nachdem eine Dreiviertelstunde es dauert hat, dass ich wieder Luft in den Reifen gebracht habe, mit allen möglichen Ideen, was ich alles tun kann, wo ich einen Pumpen herkriege und so weiter, bin ich weitergefahren und 10 Minuten später fahre ich durch so einen, aus einem kleinen Bauernhof vorbei, mitten in der Pampa, kommen ein paar Hunde her, zuerst einmal noch mein Lieb, dann haben sie ein bisschen angefangen zum Herumböllen, dann sind sie immer deppert da mitgerannt und plötzlich hat mich so ein Wadelzwicker, der hat seinen Namen in alle Ehre gemacht, beißt mir der Hund einfach in den Knöchel. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Und ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt, so in der Form. Ich habe schon wilde Viecher erlebt, wo ich echt Angst gehabt habe. Aber so einen kleinen, ich meine, der war jetzt so mittelgroß, so Kniehöhe, der dann einfach zubeißt, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Zum Glück waren noch Leute vor dem Haus, unter anderem auch der Hundebesitzer. Der ist dann nicht hergekommen, hat gefragt, wie es geht, hat sich entschuldigt. Er hat mir das voll leid. Er hat sich versichert quasi, dass das sind seine Hunde, das sind keine Streuner, keine Kranken, sondern das sind seine Hunde, das sind gesund. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Und ja, dann habe ich die Wunde gereinigt halt mit Alkohol und zugemacht. Er wollte das natürlich machen für mich, aber ich habe gesagt, hey, unsupported. Wenn das die Rennleitung mitkriegt, dass der Hundebesitzer von einem Hund, der mich beißt, mir vielleicht nur die Wunden sauber macht, dann heißt das, ist Outside Assistance und ich krieg zum Hundebissen einen Penalty dazu. Das soll ich nicht riskieren. Aber er hat mir insofern, also er war wirklich hilfsbereit und hat sich entschuldigt und alles. Und dann bin ich weitergefahren, ja. Hab dann am Weg nach Norden, wo ich ein paar kurz zurückgefahren bin, zufällig noch ein Hotel gesehen, das offen gehabt hat. Da auf dem Skisportstützpunkt. Und eigentlich wollte ich im Freien pennen, aber ich habe gedacht, wenn ein Hotel noch da ist, das nehme ich natürlich. Dann habe ich mein Bargeld zusammengekratzt. Und das war vom Einchecken her so 1 Minute. Habt ihr ein Zimmer? Passt, Reisepass fotografieren. Zahlen, danke, Wiederschauen. War echt fein, weil es hat in der Nacht nur mehr 7 Grad gehabt und da war das gut, sie aufzuwärmen. Ja, und jetzt da bin ich gut unterwegs, kirk dahin, bin bald in Serbien und ich wollte es zuerst gar nicht erzählen mit dem Hund, weil dann heißt es irgendwann, hey, der Strasser sucht schon Ausreden. Alles Gründe, warum er nicht fuhren dabei ist oder warum man die ersten 2 nicht einholt. Aber ich muss sagen, ich habe die beste Zeit gehabt zwischen Checkpoint 1 und 2 und es werden mir schon einige Hindernisse in den Weg gelegt, aber bis jetzt habe ich noch alle weggekramt. Und egal was passiert, ich fahre den Scheiß sicher fertig. Ob 1. oder 27. oder 85. völlig wurscht.
Gut, mein ganzer Bild-up wieder umsonst. Jetzt hast du eh schon erzählt, dass du das im Skirad geschlafen hast, aber viel wichtiger und viel interessanter ist natürlich der Hundebiss.
Ja, weißt du, ich habe in der Nachricht, das kriegt auch meine Familie, weißt du, und da möchte ich nicht zu sehr Angst verbreiten oder so, weil es ist halt, ein Hundebiss ist jetzt nicht ohne, wirklich, du denkst irgendwie, okay, wenn der Hund krank ist, wenn der Bakterien übertragt, wenn er vielleicht Tollwut hat, was auch immer, oder einfach wenn die Wunden dann zu sehr klafft, weil es ist halt so, es war so eine 2 cm Wunde, ziemlich tief. Da denkst du schon, hey, was kann da jetzt alles passieren? Es kann Dreck reinkommen, es kann sich entzünden. Ist es vielleicht sinnvoller, in ein Krankenhaus zu fahren, abzubrechen oder kann man weiterfahren damit? Das ist ja halt irgendwie alles so recht ungewiss und ich mir gedacht, ich mache das jetzt mit mir ganz alleinig aus, überlege mir das, ich bin auf solche Sachen prinzipiell vorbereitet und ich werde sicher nicht leichtsinnig weiterfahren, aber ich muss es auch nicht während dem Rennen jetzt irgendwie in allen Details erzählen, um vielleicht andere Leute mehr Sorgen zu bereiten als nötig. Aber es war halt wirklich, normalerweise bin ich auf Hundebisse vorbereitet. Ich weiß ganz genau, in gewissen Ländern gibt es die Situation, dass viele aggressive, teilweise streunende Hunde einfach überall sind und dass du da aufpassen musst und dass du oft von Hunden attackiert wirst oder angebellt wirst oder sie laufen mit. Und wir haben eh schon ein paar Mal gesagt, dass was am besten hilft, ist absteigen, stehen bleiben und die Situation beruhigt sich komplett. Sobald du stehst, bleibt der Hund auch stehen. Sobald du das Pedal einkickst und 10 cm weiter fährst, attackiert er wieder, weil er irgendwie den Jagdinstinkt auslöst in seinem Kopf. Nur das Ganze passiert normal in Rumänien oder in Griechenland, aber nicht in Bosnien. Da ist eigentlich die Hundethematik nicht viel anders wie bei uns in Österreich, so wie ich es bisher erlebt habe. Und ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet. Ich war komplett überfordert mit der Situation. Ich habe nicht erwartet, dass sowas passieren könnte. Und dann habe ich auch falsch reagiert beziehungsweise gar nicht reagiert. Und dann sitze am Radl und schaue nach unten und denke mir, ich sehe jetzt nicht richtig, das kann doch nicht sein. Der beißt. Das haben wir nicht ausgemacht. Wir sind nicht in Rumänien. Warum beißt mir der Hund in Bosnien? Das geht doch nicht. Und er ist dann so eine halbe Pedalumdrehung mit oben gehängt quasi, weil er nicht so groß war. Und am höchsten Punkt von der Pedalumdrehung quasi auf 12 Uhr hat er dann auslassen. Und hat dementsprechend auch noch so einen kleinen Riss in der Haut verursacht, aber eigentlich war es vom Eckzahn so die Bisshunde. Und es war jetzt schon irre. Ich habe mir gedacht, das habe ich jetzt nur geträumt, aber es war dann tatsächlich echt. Aber es hat nicht wehgetan, komischerweise.
Erste Hilfe, Paket, in irgendeiner Form hast du mit. Das Wichtigste wahrscheinlich in so einer Situation, Desinfektion.
Ja, genau. Also ich habe immer einige Alkoholpads mit für Schürfunden nach einem Sturz oder was auch immer. Das kann man immer wieder brauchen oder wenn du Sitzprobleme hast, auch ganz wichtig zum Desinfizieren von neuralgischen Punkten oder so. Und in dem Fall halt ganz, ganz wichtig. Und wie ich erzählt habe, war eben der Hundebesitzer auch da. Und das war, glaube ich, das Wichtigste für mich, wenn ich einen streunenden Hund habe, der mich attackiert und beißt, würde ich sofort ins Krankenhaus fahren. Sofort, weil ich habe zwar die Tollwutimpfung, aber die hilft dir nur insofern, dass du länger Zeit hast, bis die Krankheit ausbricht. Du bist nicht gegen sie geschützt, aber du hast ein bisschen mehr Zeit, um dich zu versorgen. Das heißt, das hat mir Gewissheit gegeben und ja, ich habe dann auch nochmal Rücksprache gehalten mit dem Doktor. Und da denke ich mir, dass ich gut genug reagiert habe. Ich habe auch Antibiotika mit dabei gehabt für solche Fälle und habe das dann jeden Tag quasi gereinigt und neu abgeklebt und geschaut, ob sich die Wunde verändert oder ob das so bleibt. Und nachdem eben der Hundebesitzer versichert hat, dass der Hund gesund ist, weil er nicht ein Streuner ist, sondern bei ihm am Hof war, und dann habe ich mir gedacht, passt, das ist sicher genug und ich kann weiterfahren.
Du hast eine lustige Geschichte aus dem Ziel, du hast mir erzählt, dass ein paar andere dir erzählt haben, hey, da am Parcours in dieser einen Senke, da war ein wilder Hund.
Ja, lustigerweise, ich glaube, der hat jeden attackiert, wirklich. Also jeder hat erzählt, in Bosnien mitten am Parcours, wo der Schotter aus ist und Asphalt losgeht, war so ein aggressives Hundepack. Das waren 3 Hunde. Und das Lustige war, der Hundebesitzer hat mich gefragt, welcher mich bissen hat, der Weiße, der Braune oder der Schwarze. Und ich habe gesagt, es war der Braune. Und der hat irgendwie auf Bosnisch dann gesagt, ja, schon wieder der quasi. Er weiß, das ist sein problematischer Hund und der hat anscheinend nichts getan. Weil ich war der Vierte, der da durchgekommen ist. Oder eigentlich der Dritte, weil der André ist ja im Checkpoint geblieben. Und hinter mir wahrscheinlich noch 250 Personen, wovon die meisten angeflogen worden sind. Also nach mir hätte er eigentlich schon reagieren müssen, der gute Mann. Aber ja, es war eben wirklich so ein Bergabstück und am untersten Punkt ist irgendwie so der Zaun mit der Öffnung, mit dem Gartentor oder so und du willst den Schwung mitnehmen und du willst nicht stehen bleiben, um den Hund zu beruhigen, wenn du gerade mit Schwung durch die Senken fährst in den Gegenanstieg. Ich glaube, das haben auch ganz viele Leute so gemacht.
Ja, aber zum Glück nicht mehr passiert.
genau, zum Glück nicht mehr passiert. Und ich habe erst am nächsten Tag das Ganze, nachdem ich quasi noch drüber geschlafen habe, irgendwem erzählt. Und irgendwann habe ich dann auch ein Foto gepostet, so ganz ruhig und sachlich. Ich habe nur den Socken fotografiert mit dem blutigen Fleck und dem Loch drinnen. Und ich wollte da kein großes Drama draus machen. Ich habe mir gedacht, es gehört trotzdem irgendwie erzählt, weil es einfach Geschichten sind, die halt beim TCR ja Teil des Spiels sind irgendwie.
Jetzt brauchen wir auch nicht lange über die Schlafpause erzählen. Das war jetzt eigentlich auch im Einspieler recht ausführlich drin. Du bist jetzt wieder runtergefahren, aber nicht zurück nach Sarajevo, sondern eine von den anderen Abfahrten genutzt.
Ich habe halt diesen Umweg in Kauf genommen, um alles auf Asphalt zu fahren und die Leute, die unten im Süden blieben sind, auf der Gravel-Option, da haben sie dann weiter unten unsere Routen wieder getroffen. Und ich weiß nicht, ich habe mir es jetzt im Replay ehrlich gesagt nicht so genau angeschaut. Hast du das Gefühl gehabt, dass das langsamer oder schneller war irgendwie?
Als Replay habe ich mir natürlich nicht angeschaut, so tief bin ich nicht drin, aber live beim Dotwatchen hätte ich jetzt keinen großen Unterschied gesehen. Also keinen signifikanten. Man müsste sich der Zwischenzeiten rausschreiben, aber es hat jetzt, glaube ich, in die eine oder in die andere Richtung keinen großen Ausschlag gegeben.
Ja, und das ist dann halt auch wirklich schwierig, weil es sind dann schon so viele verschiedene Situationen innerhalb dieser Strecke quasi, dass es ganz schwer zum Vergleichen ist. Einer fährt auf Gravel, ist sehr langsam. Ich habe die Geschichte gehabt mit dem Defekt, wo er dreiviertel Stunde braucht habe zum Aufpumpen, dann den Hundebiss, dann die Schlafpause. Da müsstest du das alles rausrechnen. Das ist irgendwie nicht mehr machbar, gescheit die Routen dann zu analysieren, was schneller gewesen wäre. Aber ich muss sagen, ich bin gerade in der Situation froh gewesen, dass ich nach dem Ganzen, was da passiert ist, in einem Hotel schlafen habe können. Hygienisch geduscht, neues Pflaster, nochmal desinfizieren und nicht irgendwo in der Pampa am Straßenrand in der Wiese. Das wäre in der Situation, glaube ich, gar nicht gut gewesen.
Also bis zu dem Punkt, wo die zwei Strecken wieder zusammenkommen, sind alle gleich gefahren. Da hat es fast keine Möglichkeiten gegeben, aber das war nicht lang. Danach ist wieder eigentlich eine große Entscheidung angestanden, weil der nächste Checkpoint war im Kosovo. Die politische Lage im Kosovo ist nicht immer ganz einfach, aktuell auch nicht, trotz aller Fortschritte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, reise ich in den Kosovo von Montenegro ein oder von Serbien? Und wie komme ich aus dem Kosovo wieder raus? Mit welchem Stempel in meinem Reisepass? Wie hast du das gemacht?
Im Vorfeld habe ich sehr viel recherchiert und ich bin zu keiner eindeutigen Lösung gekommen, wie die Ein- und Ausreisesituation jetzt tatsächlich ist. Weil man liest verschiedene Blogs und verschiedene Reiseberichte oder sieht Videos, liest irgendwo online nach auf der Regierungswebseite und es ist einfach nicht eindeutig, ob du von Serbien nach Kosovo und dann weiter wieder ausreisen darfst. Um es ganz kurz zu fassen, die Grenze zwischen Serbien und Kosovo ist, sagen wir mal, speziell oder sie wird von Serbien nicht anerkannt. Das heißt, du kannst von jedem Land der Welt, von jedem Nachbarland nach Kosovo einreisen und ganz normal wieder ausreisen. Nur wenn du von Serbien kommst, kann sein, dass du wieder über Serbien raus musst, weil du keinen Stempel kriegst an der Grenze. Das heißt, von Serbien nach Kosovo und dann nach Mazedonien, Nordmazedonien, könnte sein, dass es nicht geht. Und das weiß man nicht so genau, weil in einem Blog steht, das geht ganz normal, im nächsten Blog steht, ja, das geht, aber nächstes Mal kannst du nicht mehr nach Kosovo oder nach Serbien rein, weil dir der eine Stempel fehlt. Das heißt, vielleicht im nächsten Jahr oder irgendwann in 10 Jahren in der Zukunft. Andere sagen wieder, das ist für EU-Bürger unproblematisch, nur für Nicht-EU-Bürger wird es schwierig. Und deswegen habe ich gedacht, nein, es ist mir einfach zu gefährlich. Ich vermeide die Grenze zwischen Serbien und Kosovo. Und ich fahre definitiv von Montenegro nach Kosovo und dann weiter nach Nordmazedonien. Was aber nicht heißt, dass ich nicht davor nach Serbien kann, weil ich kann ja durchaus durch Serbien fahren und dann kurz Montenegro und dann nach Kosovo. Und das haben eigentlich der Großteil der Fahrer so gemacht, weil es, glaube ich, auch die schnellere, einfachere Route war als durch Montenegro. Und das haben wiederum die sagen wir, üblichen Verdächtigen gemacht, weil dort hast weniger Kilometer, mehr Schotterpassagen, mehr Gravel und natürlich hat es der Robin gemacht und der André und einige andere. Also die meisten, die vom Checkpoint 2 die Schotterabkürzung genommen haben, sind auch durch Montenegro gefahren.
Du nicht. Aber im Endeffekt war es zwar kürzer, aber nicht viel schneller, oder? Also so beim Dotwatchen hat es nicht gewirkt, als wäre die kurze Route durch Montenegro sehr viel schneller, weil doch, es waren auch einige Höhenmeter und da die Straßen anscheinend, zumindest hat es von der Ferne so ausgeschaut, nicht in so einem Zustand, dass man da sehr schnell fährt.
Nein, es ist, also das Landesinnere von Montenegro ist einfach ein einziges Hochgebirge. Das ist so wunderschön und so eine unglaublich beeindruckende Landschaft. Du siehst immer, wenn du nach Montenegro kommst, siehst Schluchten und Felswände und Flüsse und Seen. Und du denkst dir so, hey, das ist unglaublich. Es ist echt beeindruckend, dort Radl zu fahren. Und das war die letzten Jahre zum Beispiel der Checkpoint am Turmitor vor 2 Jahren. Da ist man auch die gleiche Strecke gefahren durch Bosnien, im Prinzip durch Sarajevo durch und dann weiter südlich. Und ja, es ist einfach genial. Und ich mir dachte, hey, auf Komoot viel mehr Höhenmeter durch Montenegro als den Umweg durch Serbien. Viel schlechtere Straßen, gesperrte Tunnels, Banned Roads von der Rennleitung und du hast da durch Montenegro müssen ziemlich viel Zickzack fahren, weil die kürzere Route halt nicht erlaubt ist, weil du hast gesagt, es gibt dort unten nicht so viele Optionen und es liegt ja daran, es gibt einfach Gebirgszüge, die kannst du kaum passieren, da gibt es Täler mit Straßen und du kannst dich quasi zwischen den Bergen bzw. Tälern entscheiden. Deswegen sind die Optionen nicht so zahlreicher.
Und dann eine TCR-Premiere, erstmals, also beim Checkpoint sind wir noch nicht, aber erstmals ein Checkpoint im Kosovo.
Ja genau, aber mein Vorschlag ist, dass wir jetzt nicht den Checkpoint 2 bis 3 so ganz kurz und schnell überfliegen, sondern da gibt es schon auch noch ein paar Geschichten dazu und die hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal an.
Oder wir erzählen es euch und ihr hört es euch an.
Und jetzt ganz am Ende, ich hätte fast vergessen, nochmal darauf hinzuweisen, man hat in Flo und mich halt nicht gehört, dass wir Fever Tree trinken. Es liegt daran, wir haben keins mehr gehabt. Aber wenn euch das nicht so ergehen sollte wie uns, nur mal eine kurze Erinnerung, wir haben vor 2 Episoden das Gewinnspiel ausgerufen. Wenn ihr wisst, wie viele Plash-Höhenmeter meine geplante TCR-Route hat und ihr ein Fever Tree Cocktail-Mixer-Paket gewinnen möchtet, mit je 3x 500 ml Fever Tree Mojito, Fever Tree Margarita und Fever Tree Passion Fruit, dann schickt sie einfach ein E-Mail an sitzfleisch@christophstrasser.at und beantwortet die Frage nach der geplanten Route und den Höhenmetern. Und bevor ich es jetzt nochmal vergisst, das Gewinnspiel läuft bis Ende August, also 31. August um 23.59 Uhr müsstet ihr spätestens das E-Mail geschickt haben. Prost!
Podcast-Werkstatt.